Weiterer Vortrag mit dem Thema Unabdingbarkeit und Zuverlässigkeit des Wortes Gottes.
Meine Brüder, meine Schwestern, ihr heiligen, geliebten und erwählten Gottes, lasst mich heute Abend ein Zeugnis sagen über die Unabdingbarkeit und Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Letztlich hängt all unser Glauben, Hoffen und Lieben, ja, unsere gesamte Existenz an dem Faden, wenn ich diesen Ausdruck einmal gebrauchen darf, müsste eher sagen, an dem Traum des Wortes Gottes. Wenn Gottes Wort wahr ist, haben wir gewaltige und wunderbare Dinge zu erwarten, die sie nie in unseren Sinn gekommen sind. Eine Erfüllung der Sehnsüchte und des Liebenshungers und der Lebensnöte, die es nie für möglich gehalten hätten, wenn Gottes Wort wahr ist. Aber von Anfang an hat der Feind gewusst, wie er uns in seiner Gewalt hält. In der Nacht, in der Finsternis, in der Sünde, im Gesetz des Todes, in das wir alle hineingeboren sind und dem Fleische nach, jetzt durchstehen. Er hat genau gewusst, wenn es ihm gelingt, das Vertrauen zum Wort Gottes zu erschüttern, sei es dadurch, dass wir vieles streichen, oder dadurch, dass wir etwas zusetzen. Das eine ist so schlimm wie das andere. Wer von dem Wort Gottes etwas wegnimmt, dem wird etwas weggenommen werden von seinem Heil und seiner Herrlichkeit, endet unsere Bibel. Und wer dem Wort Gottes etwas zusetzt, dem wird von den Qualen und Strafen zugesetzt werden, die Gott angedroht hat. Ich wiederhole und unterstreiche, sowohl das nicht völlige Nehmen des Wortes Gottes, das heißt das Streichen, das Kritisieren, das Pressieren, das Abschneiden, das Wegnehmen, das in Frage stellen, sollte Gott gesagt haben, glaubt ihr denn wirklich, dass Gott das gesagt hat? Denn doch darüber mal nach, wie ist das möglich? In Frage stellen, sehr gut. Oder, und jetzt kommt etwas, was viele nicht verstehen. Ein Zusatz zum Wort Gottes ist genau so stark Sünde und Gefahr, verdammungswürdig und todbringend, wie das Wegreißen dieser Wahrheiten. Und unter diesem Gesichtswinkel möchte ich heute Abend ein zehnfaches Zeugnis sagen von dem Logos, von dem Wort Gottes, dem einzigen Halt, in dem, ja, als ich mir das Thema zum ersten Mal zusammenstellte, überschrieb ich in dem kommenden Zusammenbruch. Heute muss man schon sagen, in dem gegenwärtigen Zusammenbruch. Erstens, ich nenne jeweils eine Zahl. Und mit der Zahl ist der Vers des 119. Psalmes gemeint. Denn der 119. Psalm handelt von dem Wort Gottes. Und zwar kommen in dem Psalm für das Wort Wort 10 verschiedene hebräische Worte vor, die alle voneinander etwas abweichend, eine andere Art, Wesensart unserer Bibel sagen. Das allein ist schon wert, in einem Bibelkurs betrachtet zu werden. Ich will es aber nur angedeutet haben und gehe jetzt gleich in medias res, mitten in die Sache hinein und sage erstens, 89. Das heißt, 219, Vers 89. Ich bringe also jetzt 10 Aussagen Gottes über sein Wort, aus denen hervorgeht, dass dieses Wort unabdingbar ist. Das heißt, das lassen wir uns auf keinen Fall nehmen. Weder beschneiden, noch durch Zusätze vermischen und entwerten und vergiften. Beides nicht. 89. In Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Nun ist ja das Wort Ewigkeit im engsten Sinn nur das tausendjährige Reich. Im engsten Sinn. Darüber hat aber das Wort Ewigkeit den Sinn von Äon, Zeitlauf, deren es mindestens 5 gibt, mindestens, die sind nachweisbar. Aber es sind ihrer wohl viel mehr. Wir finden zum Beispiel die Behauptung, es gibt 7, es gibt 8, es gibt 12, es gibt 17, es gibt 49 Äonen. Diese letzte Behauptung stammt von Michael Hahn und ich glaube, der hat recht gehabt. Und dann wäre nach Ablauf der 49 7 mal 7er, dann käme dann der große Äon der völligen Zurückbringung, Zurückführung oder Heimholung aller Wesen und Welten. Das nur als Einleitung. In Ewigkeit steht ein Wort fest in den Himmeln. Das Wort steht fest. Der primitive Mensch denkt, das ist also einbetoniert, einzementiert. Und es gibt tatsächlich ganz ernsthafte Gläubige, die sagen, die Erde, die steht auf 4 Säulen. Und wenn man aus großer Höhe Aufnahmen macht von der Erdoberfläche, behaupten diese Vertreter, ich habe das ja nicht geprüft, weil ich das nicht glaube, weil ich anders sehe, weil ich glaube, bildlicher zu sehen, dass auf diesen 4 Säulen die Erde feststeht. Die ruht fest. Und alles andere bewegt sich, nur die Erde nicht. Die allein steht fest. Wir wollen jetzt darüber nicht streiten. Jeglicher sei seiner Meinung gewiss, wer lieber auf der Erde wohnt oder wer lieber in der Erde wohnt, das ist Geschmackssache. Das ist, ja, das soll sich jeder, das ist eine ernste Frage. Soll sich jeder darüber klar werden. Ich habe einige Jahrzehnte gebraucht, die zur Klarheit kam. Jahrzehnte. Auf jeden Fall, ob dieses Feststehen oder befestigt sein, durch magnetische Kräfte, durch die innewohnenden Kräfte aller materiellen Dinge, zum Beispiel Schwerkraft, Ritzschleuderkraft, Fliehkraft, nennt man sie auch. Oder ob das sind die Gesetze der Bewegung und ihrer Beschleunigung und ihrer Wirkung auf den Stoff. Wenn es überhaupt Stoff gibt, das ist sehr fraglich. Es gibt vielleicht überhaupt gar keinen Stoff. Alles sind nur Bewegungen, Wellen in kleinster Art, in raschestem Tempo. Das ist noch nicht entschieden. Die Wissenschaft weiß es noch nicht. Nach der Schrift ist die Sache etwas einfacher. Wir wollen davon nicht sprechen. Jedenfalls steht das Wort fest in der Nennung. Das steht. Und was wir haben, werden wir sagen, das sind doch so viele Widersprüche, das sind doch so viele Lesarten und so weiter. Jawohl, wir haben hier jahrelang größte Not gemacht. Wenn ich zum Beispiel lese, wir werden errettet vor dem kommenden Zorn. Vor dem kommenden Zorn hinweg. Und sehe nach, und das steht im Urtext, einmal vor dem Zorn erredet, ein andermal, da steht, ist Apostel, da steht, aus dem Zorn heraus. Ja, das ist doch ein Unterschied, ob auf ein Zorn vor mich herantritt, auf mich zukommt, und ehe der mich erreicht, werde ich vor dem kommenden Zorn erredet. Feine Sache. oder ob der Zoll auf ihn zukommt und ist gerade hinein, wird er gewissermaßen von ihm wie von einer Wolke, einem Nebel umhüllt und wird er dann aus diesem Zorn heraus entrückt. So nun das ist. Was ist nun richtig? Wisst ihr, was richtig ist? Beides. Denn vor dem kommenden Zorn wird die männliche Hälfte des Christusleibes entrückt, herausgenommen. Und aus dem kommenden Zorn, heute Vormittag hat unser teurer Bruder Muhl eine Reihe von Körperschaften aus Israel genannt, die werden aus dem kommenden Zorn herausgerettet. Sie sind also drin, mindestens in den letzten 3,5 Jahren, aber jedenfalls schon in den ersten 3,5 Jahren der letzten danielischen Jahrwoche. Da wird Israel aus dem kommenden Zorn. Und sie bilden dann die weibliche Hälfte für den Christuskörper, wo weder ist Mann noch Weib, sondern beide in dem einen Körper mit dem einen Haus. Ihr seht, wie das, was einem Not macht, bei näherem Zusehen, bei gründlichem Überlegen, wie das eine Offenbarung ist, herrlicher, tiefster, seither verborgener Wahrheiten. Das war früher nicht nötig, das zu wissen. Aber heute, wo die Frage Israel läuft, mit ihren Begleiterscheinungen göttlicher und dämonischer Art, da ist das durchaus nötig und ist wunderbar. Das nur als ein Beispiel. Ich bin überzeugt, dass unser Bruder Muhl zu diesem Punkt, vielleicht morgen früh oder jetzt gleich, etwas nachdenkt.
Ja, mach nur weiter.
Ja, gut. Ja, ich habe ja 10 Punkte.
Ich mach weiter.
Ne? Gut. Also, danke. Aber ich habe eben etwas angeschnitten, was für uns nicht nur riesig interessant ist, für unser persönliches Ergehen. Werden wir in der Körn in seiner Vollauswirkung, die in die Offenbarung schildert, hereinbricht, werden wir da herausgenommen, was eigentlich immer wieder gelehrt wird. Oder werden wir vor ihm weg oder aus ihm herausgenommen, indem wir in ihn hineinkommen müssen? Das ist die große Frage. Und die ist völlig gelöst für den, der das Wort gründlich liest. Und das ganze Wort Gottes, das auf diese wichtigen Fragen, wo der Heilsträger oder die Heilsträger genannt werden, das sind nicht Engel, das sind nicht Dämonen, wo die Heilsträger vollendet werden, damit dann die Vollvollendung da hervorwächst, ist von großer Bedeutung. Zweitens, 140. Ich will heute Abend nur wieder, so wie ich gestern euch 12 kleine Fensterlein zu öffnen versuchte, zum Einblick in das Herz Gottes, will ich heute Abend euch 10 Dinge sagen über das Fundament dieses Glaubens, über das Wort Gottes, an dem alles hängt. Denn wir haben ja nichts in der Hand als unser Dienst. Sonst haben wir nichts. Das Wort des Geistes. Da, wenn wir die in der Hand haben und können einem Menschen das vorlesen, oder wie ich oft erlebt habe in Evangelisationen, dass ich hier in Kirchen oder in großen Sälen, da habe ich mir immer eine Bibel bereitgelegt und eine Anzahl Stellen rot unterstrichen. Und wenn dann die Leute die Sprechstunden gaben, da hatte ich auch viele Sprechstunden, mit Einzelnen, manchmal mit Gruppen bis zu 60 und 80 und 120, einfach ich war einzeln. Da habe ich diese Stellen denen vorgelesen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Glauben Sie an den Sohn Gottes? Glauben Sie, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ja. Für Sie gestorben ist? Ja. Für Sie auferstanden ist? Ja. Glauben Sie, dass er der Heiland der Erde ist? Ja. So. Haben Sie das ewige Leben? Ja, das weiß ich nicht. Und dann habe ich das Wort nochmal vorgelesen. Ich entsinne mich an Situationen, da habe ich 12 Mal hintereinander das Wort vorgelesen. Denn das Wort Gottes hat eine ungeheuer stärkere Durchschlag und Überzeugungs- und Überführungskraft als unser frommes Geschwätz. Also außer als unsere Worte, fühlt man nicht zum Schlaf ausdrücken. Und wenn das dann alles nicht funktioniert, habe ich den Leuten die Bibel in die Hand gegeben, lesen Sie sie mal vor. Und dann habe ich nicht gelesen. Für den Sohn, und den Sohn Gottes, glaubt, der hat das ewige Leben. Glauben Sie an den Sohn Gottes? Ja. Ich rede zu ihm von Kindesbeinen an. Ich weiß vom lieben Heiland. Ja, habe ich das ewige Leben? Ja, nach diesem Wort, dann hätte ich es. Da sage ich, ich habe sie ja gar nicht gefragt, ob sie das ewige Leben hätten, sondern ob sie es haben. Da erlebt man, dass der Heilige Geist seine Wirksamkeit gebunden hat an die Kraft des lebendigen Wortes. Dabei redet er. Und wer so zum Glauben kam, bei dem Held, könnte ergreifende, überwältigend schöne Geschichten erzählen aus meinem 54-jährigen Evangelistendienst. Ich bin ja nicht seit gestern oder vorgestern Evangelist, sondern seit über 54 Jahren, was ich mit diesem Wort erlebt habe. Und das war die einzige Waffe, war mein einziges Buch, das ich gefangen habe. Ich habe sie noch zu Hause. Aber das ist meine siebte oder achte. Die anderen habe ich zum Teil tot gelesen, zwei sind mir gestohlen worden. Ja, auch. Genau. 140. Ich muss acht geben, dass ich mich nicht verliere, sonst werde ich nicht fertig mit meinen Punkten. 140. Im 119. Psalm. Da ist es also wohl geläutert, ist dein Wort und dein Knecht hat es lieb. Wohl geläutert, wohl durchsiebt, sind wir da sitzen, so wie Spreu gesondert wird vom Weizen. Diese Durchläuterung ist gemeint. Und jetzt frage ich euch, wie vielfach, in welcher Zahl ist das Wort Gottes geläutert? Oder wie viel Siebe hat es durchlaufen? Wie viel? Woher weißt du das? Ja, immer, wenn du das sagst, musst du es auch beweisen.
Was hast du gesagt? Du hast gefragt, von deinem, ja? Weißt du das? Ja? Vom Bruder Heller.
Paul! Es sagt ja nicht, der Bruder Heller hat gesagt. Der Bruder Heller hat gar nichts zu sagen. Ich sage das Wort Gottes. Schlaf auf, Psalm 12, Vers 6. Wir sind beim zweiten Punkt. Wohl geläutert ist dein Wort. Das Problem, wie vielfach geläutert, wie oft es sieht oder wie viel Arten der Worterfüllung gibt es. So wie beim Sieb, da fallen zuerst die ganz feinen Sachen durch und so weiter. Und dieses Wort vom Sieb ist hier gebraucht. Vers 6. Die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber, das geläutert ist in dem Schmelztiegel oder das geläutert in dem Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Das Wort hat seine Bedeutung. Dann, wenn es gereinigt ist, hat es eine tiefere Bedeutung. Wenn es noch mehr gereinigt ist, hat es eine noch tiefere Bedeutung oder eine noch höhere, wie wir wollen, so wie im Irdischen auch. Im Irdischen die Eier je nach Größe, die großen, ganz große Eier, die sind teurer als die ganz kleinen. Und die werden auch so ausgesiebt. Auch viele Früchte werden so ausgesiebt. Und so, dieses Bild ist gebraucht hier bei der siebenfachen Reinigung. Und jedes Wort hat eine siebenfache Auslegung. Eine siebenfache Deutung. Jedes Wort wird gedeutet zunächst auf der Es-Linie. Ist es so? Doch darf man das rein geschichtlich nehmen als Tatsache. Es. Ist die Es, die Sachliche. Dann kommt die Ich-Bedeutung. Wenn ein Wort Gottes nicht uns trifft, ins Herz geht, der Sport, dann hat das noch längst nicht seinen Zweck erfüllt. Dass du glaubst, dass Jesus starb, das ist nichts Besonderes. Auch die Dämonen glauben. Aber wenn dir doch das Herz geht, Herr Jesus, du bist für mich, für meine Sünden gestorben. So lieb hast du dich. So wertvoll bin ich dir. Das ist die Ich-Bedeutung. Es, ich. Mehrzahl wir. Denn ich bin ja nicht als Einzelner, sondern wir sind ja eine Gemeinde. Es, ich, wir. Nach dem Ich kommt das Du. Der große Du ist außerhalb von uns Israel. Und ihr ist dann ganz Israel. Und so wie bei uns Auswahlen bestehen, Gott arbeitet immer nach Auswahlen. Gott hat von den allen Geschöpfen, die grob unterschieden, Engel und Menschen sind, hat er die Menschen als Träger des Heils auserwählt. Und unter den Menschen, da hat er das schlechteste, verlorenste, sündigste Volk auserwählt. Das ist Israel. Und aus Israel hat er einen Stamm auserwählt, das ist Levi. Und aus diesem Stamm eine Familie und so weiter. So verläuft alles nach Auswahlen aus Auswahlen. Auswahlen aus Auswahlen. Ja, das sind wunderbare Dinge. Und so ist das Wort Gottes wohl geläutert. Ich gehe weiter. Du, Israel, ihr, ist ganz Israel oder alle Nationen. Alle Nationen, denn Israel und die Nationen stehen in engster Beziehung bis an das Ende der Erde. Und dann kommt ein Es, Ich, Wir, Du, Wir. Sie zuletzt bezieht sich die gesamte Bibel im tiefsten und letzten Grunde auf wen? Jawohl, fassen in den Christen. Das heißt nicht, sie ist von den Chaldäern und von den Nationen und von Israel und von den Sternen und von den Fischen und Vögeln handelt. Davon hatten sie ja auch, natürlich, und von den Bergen und Flüssen und Städten, jawohl, aber zutiefst, sie ist die von mir redet, von ihm, dem lebendigen Gott, geoffenbart in seinem Sohn, Jesus Christus. Den Namen über alle Namen. Und dann sie, das ganze All, das ganze Weltall. Das haben wir jetzt sieben Siebe. Das sind die sieben Siebe. Und ihr könnt jedes Wort, Brot, Stein, Fels, Wind, Sturm, Feuer, was ihr wollt. Ich habe ja ein Buch geschrieben, 200 Symbole und ihre Bedeutung, dass es mehrfach verlegt wurde. Was anhand von 3000 Siebenstellen nachweist, was jedes Wort, jeder Name für eine Bedeutung hat. Meine Freunde, es ist wohlgeläutert. Es gibt kein Problem in der Schöpfung. Es gibt keine Angst und keine Sehnsucht, keine Sündentiefe und kein Glaubensentzücken und Gottesfreude im Herzen eines Menschen oder Engels, der nicht in der Schrift niedergelegt ist. Deshalb wird in der Schrift zum Beispiel nicht nur werden die Menschen, das ganz Israel oder die heiligen Sänger oder alle Nationen aufgerufen, Gott geloben und so weiter, oder die Gemeinde in den paulinischen Gemeinden gebeten. Das ist was unerschöpflich Großes und Schönes. Sondern höre dir Himmel, Himmel, und ihr Tiefen, die Tiefen werden aufgefordert. Die Tiefen erheben zu Gott ihre Hände und rufen ihn an.
Das sind die Gerichtstiefen.
Das sind die Gerichtstiefen, ja. Die erheben ihre Hände. Also sind das Wesen, die Hände haben? Ja, ja. Als mir das anfing aufzugehen, da ist gestaunt über das Wort Gottes. Da gibt es keinen Millimeter breit abzugehen. Weder nach links, das heißt etwas zu streichen, noch was nach rechts, das heißt etwas zuzusetzen. Was ich mehr als ihn begehre, kann mein Frieden sein nur hindern und den Frieden mildern. Na, wenn die Mutter die Suppe saß und dann kommt der kleine Fritz, Und lehrt das ganze Salz fast hinein. Und das verdirbt alles. Und so ist auch mit den menschlichen Überlieferungen, die zum Teil aus der Geisterwelt stammen und zum Teil aus der Philosophie und aus der Menschenweisheit. Die sind eine Gefahr für die Gemeinde. Die sind eine Gefahr für Israel. Denn Gottes Wort allein, ohne Abstrich und ohne Zusatz. Ich bin einfach gedrungen und bin einfach beauftragt, das zu sagen. Leiden hier keusch und vorsichtig. Ich habe lange Zeit eine Anzahl Brüder gehabt, Sonntagvormittag von 8 bis 12, 4 Stunden. Da haben wir ein bisschen Griechisch getreten und dann haben wir so die Themen behandelt. Und wenn ich das so was sagte, da rief immer der eine oder der andere,
Schriftbeweis. Schriftbeweis. Und ohne Schriftbeweis glaubt ihr mir nicht. Am Dienstag der Bruder Heller hat gesagt. Schriftbeweis. Haben die recht gehandelt?
Ja.
Jawohl, wir haben vollkommen recht gehandelt. Meine Brüder, eine ernste Sache. Wir kommen nachher noch dran. Wohl geläutert. Das ist über 2, drittens, 118. Vers 118. Und nun ist einer von den Punkten, die ich eben anführte, da näher ausgeführt. In dem 118. Vers, welcher lautet, verworfen hast du alle, die von deinen Satzungen, das ist eins der 10 Wörter für das Wort Wort, die von deinen Wörtern oder von deinen Satzungen oder deinen Gesetzen oder deinen Verordnungen oder deinen Plänen und so weiter oder deinen Wegen, auch ein Wort, das gebraucht wird in Hebräisch. Verworfen hast du alle, die von deinen Satzungen abirren. Denn Lüge ist ihr Trug. Um das zu verstehen, müssen wir vielleicht am besten in der Luther-Übersetzung einmal das ernste Wort lesen in Hosea, Kapitel 4, Vers 6. Wer eine Luther-Übersetzung hat, möge sie bitte aufschlagen und möge mal laut und langsam vorlesen, was da steht in Hosea 4, Vers 6. Da hat jemand da mit der Luther-Übersetzung.
Mein Volk ist dahin.
Noch einmal, langsam und laut.
Mein Volk ist dahin, darum, dass es nicht lernen will. Denn du verwehrst Gottes Wort, darum will ich dich auch verwerfen.
Ja, wer Gottes Wort verwirrt, das heißt entweder abschneidet oder überbelastet oder es nicht an dem Platz bringt, in dem Zusammenhang, an dem es gehört, den verwirft Gott. Weil du mein Wort verworfen hast, lesen wir einmal, deshalb verwerfe ich dich. Um von Gott verworfen zu werden, brauchen wir nur sein Wort zu verwerfen, daran zu kritisieren, abzuschneiden oder zuzusetzen. Oder das ist eine ernste Sache. Deshalb, wenn einer kommt, mit was beweisen ohne dieses Buch, für den habe ich gar keine Zeit. Für seine Philosophie und für seine Aufsätze der Ältesten und für seine Anführungszusätze gibt ja einer, der hatte 10 Bände geschrieben über das Leben Jesu vor seinem 30. Lebensjahr und das Bild, das Gottes Wort ist gar nicht Gottes Wort. Ihr wisst, was ich meine. Bitte?
Ist das Lorbeer?
Ja, dann habe ich gemeint. Obwohl, ich gegen den Menschen Lorbeer sage ich nicht. Aber dass seine Schriften, dass die dem Wort Gottes gleichgesetzt, wenn nicht übergeordnet werden, das ist Wortverwerfung. Ich weiß, was ich sage. Ich habe mit Wörterleuten zu tun gehabt. Lorbeer selbst ist ein prächtiger Mensch. Aber was er da tut, das war eine Einstieg Satans, wie er in der Endzeit noch häufiger geschieht. Dass die Fremdsten, die Allerfremdsten, sogar so Leute wie ihr und wir und wo wir sie finden, hineinfallen. Ich lese weiter, das war Nummer 3, Wortverwerfung. Gott nimmt sein Wort so ernst, dass er jeden, der sein Wort verwirft, so betrachtet, als habe er ihn verworfen. Natürlich, das ist genauso wie in der Erziehung, wenn der Vater sagt, das darfst du nicht tun, und der Junge oder das Töchterlein tut es doch, dann hat das Kind ja nicht nur den einen Befehl verworfen, sondern hat sich eben den Gehorsam des Vaters entzogen. Hat den Vater als abgesetzt erklärt, du hast ja nichts zu sagen und so weiter. Das ist ja im Irdischen alles Irdische. Alles Irdische ist nur ein Vorbild und Abbild für die lebenshaften himmlischen Dinge und Vorgänge. Wenn wir deshalb verstehen wollen, was in den Himmel ist, müssen wir die irdischen Dinge begreifen. Es ist alles Abbild und Vorbild. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis für das Unvergängliche und Bleibende. Und wenn uns dafür die Augen und das Herz geöffnet ist, Brüder und Schwestern, dann werden wir überreich, ob sie uns in Gefängnis werfen,
oder ob sie uns anerkennen und loben, das ist einerlei. Sag bitte nicht, mach denn nicht bis so weit auf. Ich war 3 Jahre in Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg. Ich bin um Kriegsgewinn angegriffen, geschmäht, verfolgt, gehasst worden und habe die Ängste und die Wurmen davon erlebt, was es heißt, im Kriegsgewinn schwarz zu tragen. Wortverwerfung ist immer der Grund dafür, dass Gott uns verwirrt. Du hast mein Wort verworfen, das genügt einmal im Gericht, das gesprochen wird. Aber meine Brüder und Schwestern, wir sollen einmal Menschen und Engel richten. Das müssen wir doch wissen, wie sich diese Gerichte vollziehen und welches die Normen sind. Die Normen sind das geschriebene Wort Gottes, die ganze Bibel, die wir nur oberflächlich kennen. Und ihre Tiefen, ihren Zielen, schwache Entfaltung, von der wissen wir noch sehr wenig. Aber trotzdem, wir haben die Bibel und Ahnen, wir haben da in einem unerhörten Schatz. Und das ist immer noch das verbreiteste Buch der Welt. Die Bibel. Nicht die Kriminalen, Sexualromane. Die nicht der Schmutz, der Dreck, der ist schon wieder fast weggeschwemmt. Und jetzt kommt schon die neue Welle des Spiritismus und der Hypnose und so weiter und so weiter. Ich bin davon nicht deutlich, von diesen verschiedenen Wellen da, die da hereinstürzen. Ich komme an Nummer 4 und lese dazu Vers 18, also Psalm 119, Vers 18. Das ist das vierte, was ich sagen möchte. Das steht geschrieben, öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue aus deinem Gesetz. In deinem Gesetz steht hier in der Elberfelder. Aber in der Anmerkung steht eigentlich aus deinem Gesetz. Wenn uns die Augen geöffnet sind, schauen wir Wunder. Wunder aus deinem Gesetz. Das Gesetz enthält Wunder. Das Gesetz ist eine Aussage, etwas, was uns totknüttelt. Du sollst, wehe dir, wenn du nicht und so weiter. Ja, für den Fleischesmenschen. Jedes Wort Gottes, auch die köstlichsten Verheißungen, sind für den Fleischesmenschen Gesetz. Und jedes Wort Gottes, auch die furchtbarsten Gerichtsandrohungen, sind für den Geist des Menschen Verheißungen und Versprechungen.
Sogar die Flüche.
Die Flüche?
Flüche.
Ach so, sogar die Flüche. Sogar die Flüche Gottes. Denn Gott flucht und verflucht unter gewissen Umständen. Das sind Verheißungen. Ich erinnere nur an die Verfluchung einer Stadt, die niedergerissen werden musste, auf die ein Fluch gelegt wurde, ein Doppelfluch, das bei der Grundlegung und beim Einhängen der Tore, das ist die Vollendung, dass da diese beiden geopfert werden, getötet werden müssen. Welche Stadt war das?
Ja,
genau. Jawohl, das war Jericho. Und daran dachtest du auch.
Ja? Ja, und so weiter.
Ja, danke schön. Meine Freunde, wir schauen Wunder in seinem Gesetz. Wer deshalb wundersüchtig ist, das ist gar nicht das Lied. Wir möchten Wunder sehen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und bei Gott ist das Wunder das Natürliche. Und diese Wunder, die schauen wir in dem Gesetz. Ich will mal ein ganz törichtes Beispiel geben. Ich sage mal, das 5. Gebot, nicht töten. Das sage ich mal auf Französisch. Und die Französisch können, die sollen jetzt dann übersetzen. Ne tuera pas. Wie heißt das wirklich? Du wirst nicht töten. Das heißt, ich werde dich dahin bringen, dass du nicht mehr Leben zerstörst, dass du tötest. Das ist also dieses Gesetz. Das ist für den Glauben eine Verheißung. Du wirst nicht reden.
Ich selbst gab es nicht dahinter. Ich denke, ich bin ein Mörder. Das ist ein Bruder. Hass! Das ist ein Mörder. Habt ihr schon mal einen Bruder gehasst, weil er zu den Kriegsland gehörte oder zu den Alterssöhnen oder zu den Zientisten oder wer weiß wo? Wer hat noch nie einen Bruder gehasst? Ein Mörder. Meine Freunde, wenn uns die Augen geöffnet sind für die Tatsache, dass Gott so vollkommen Liebe ist, dass er aus seinen schärfsten Gerichtsmaßnahmen Gnadenerweise und Vorbereitungen für viel größere Seligkeiten sind, als sie der ungefallene Mensch, ehe er in der Sünde war, genossen hat. Wir haben eine Stellung schon jetzt hier, tausendmal glücklicher als Adam und Eva im Paradies vor ihrem Fall. Tausendmal glücklicher. Denn wir nehmen teil an den Wonnen und Leiden und Spannungen und Liebesnöten Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist für diejenigen, die meinen, der Heilige Geist, das sei nur so ein flatterndes Nackthemd sein. Nein, der Heilige Geist ist Gott, seine Person. Gott ist Geist. Der Sohn ist der Geist. Und der Geist leidet. Der Geist ist begreift, über manches, mit Recht. Und der Geist fehlt. Dem Geist werden Dinge zugeschrieben, die nur einem höchsten Geschöpf, das es außer Gott gibt, nämlich den Menschen zugeschrieben werden können. Das ist auch ein wunderbares Kapitel für sich. Ich weiß, dass das andere, Geist und Seele, das sind Dinge, die sich so in der Welt verschwinden lassen. Die verarmen diese Leute. Die werden hart. Da fehlt die leuchtende Liebe. Da fehlt das lebendig Kind in der Welt. Da gibt es auch eine Bekehrung und ich weiß, denn eine Errichtung gibt es da nicht. Das nur nebenbei. Ich muss mich eilen und fahre 103. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meine Munde. Die Worte Gottes, so bitter sie zu schmecken scheinen im ersten Augenblick, zu dies nehmen sie alle Bitternisse unseres Lebens weg, binden sie auf, machen sie erträglich, geben uns die Kraft, alle Bitternisse und Enttäuschungen zu überwinden und alle Zeit für alles Dank sagen zu können. Denn das will Gott von uns. Von den Sündern will er, dass sie zu ihm kommen, nur an den Glauben. Aber von uns verlangt er, dass wir Dank sagen für alles. Wenn dir einer einen Schlag versetzt, wenn du in eine Not kommst, wenn eine Lästerung und eine Verleumdung auf dein Leben gelegt wird, zuerst dafür danken. Dann kannst du ruhig dich auseinandersetzen und dem anderen fragen, warum schlägst du mich? Habe ich die Wahrheit geredet? Warum schlägst du mich? Hat Herr Jesus auch getan. Aber der ist nicht aufgebraucht und hat dich dagegen geschlagen. Der große Unterschied. Süßer als Honig und Honig sein ist das Wort. Es gibt nichts Beglückenderes. Es gibt nichts Spannenderes. Es gibt nichts Befriedigenderes. Es gibt nichts Wahrhafteres als das Wort Gottes, das uns die Sünden eines David, eines Salomo zeigt. Die Schwachheiten seiner Apostel und Jünger, die ja 12 Jünger waren, wenn wir sie genau verfolgen, doch fast lauter Versager. Diese waren dann zuletzt noch da am Kreuz von den Jüngern. Einer ist fortgerannt und da haben sie erwischt und dann gelernt gehalten. Wer war denn das?
Markus.
Aha, das sagt Markus. Ja, andere sagen, der Lazarus, das war der Lazarus. Andere sagen, der Johannes. Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Gut, also wissen wir beide nicht. Okay. Aber Gott weiß es. Gott weiß es. Ihr Lieben, alle Bitternisse, alle Enttäuschungen, alle Fehlschläge, alles, was unser Leben so belastet, dass wir sagen, mein Leben ist total zerpfuscht. Ich bin ein völliger Versager auf der ganzen Linie. Wer das noch nie gesagt hat, der hat auch noch keine echte Bekehrung erlebt. Da wollte nur noch ein bisschen frömer werden, wie er schon lebt. Wir müssen durch diesen Tiefpunkt der Totalentwerdung gehen. Das Entwerden heißt Nichtwerden. Und total heißt auf der ganzen Linie. Aber dann ist sein Wort süßer als Honig und Honigschein. Alle Süßigkeiten und Wonnen und Glückseligkeiten strömen in ein Herz, das diesen Weg geht. Sechstens. Jetzt kommt was sehr Interessantes, was weithin unbekannt ist. 262. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Nach der damaligen Gepflogenheit der Kriegsführung, die Gott auch auf Israel anwandte bei der Landnahme. Habt ihr es nicht gefunden? 219, Vers 162. 219, Vers 162.
Am Murste die ganze Geschichte Israel.
Ja. Warum hören Sie das? Sie machen alle Schuld auf mich. Am 3.4. Gregor hat auch Schuld. Noch einmal, 100, wir sind ja heute Abend, bewegen wir uns hier, wir uns ja nur in Zahl 119. Und ich habe jetzt zu Anfang gesagt, die Zahlen, die ich nenne, beziehen sich nur auf die Vers. Habe ich das gesagt?
Also seid ihr schuld, nicht er.
Nein, wir sind allzumal Versager. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet, nach der damaligen Gepflogenheit. Die Beute, die man nach einem Sieg erlangt, der rechtmäßige, moralisch unantastbare Besitz des Siegers, das gilt auch für die Landnahme Israels, galt damals und wird auch am Ende sein. Schon beim Auszug Israels aus Ägypten, da hat Gott geboten, beraubet die Ägypter, das heißt nicht nur in denen was, sondern fordert von ihnen und lasst euch Stoffe geben, Gold, Silber, Lebensmittel und so weiter. Denn die brauchten sie zum Aufbau der Stiftshütte unterwegs, brauchten sie die Edelmetalle und brauchten die Stoffe und andere Dinge.
Und haben es ehrlich verdient, die 40 Jahre lang.
Ehrlich verdient, weil sie ja nicht rechtgerührt wurden. Gott ist gerecht in allen seinen Reden, in seinen Gerichtswegen und in seinen Gnaden, Lob und Lohnwegen ist er gerecht. Oh, als mir das aufging, da hat sich mein Herz weinend geöffnet. Gott ist gerecht in allen seinen Wegen. Gerecht. Das heißt, er macht alles richtig, denn gerecht und Gericht und Recht und Richtigkeit, wir haben all dieselbe Wortwurzel. Wir haben es all zu tun mit dem, wie es sein soll, wie es richtig ist. Gott macht gerecht, Gott macht alles richtig und ist gerecht in allen seinen Leben.
Keine Lust, bitte. Gehört zu da das Wort Rache. Rache, das hier noch gar nicht.
Ihr sagt mir, es sagt Rache. Ich weiß nicht, es ist Rache. Jawohl. Aber sagst du ruhig Rache. Ich höre das gern. Aber andere sind wieder da, was ist denn das?
Ja. Also jetzt könnten wir so weiterfahren, anders.
Ja, so, weiter. Ich wiederhole, Beute ist der unantastbare Besitz. Als Amerika die Russen so weit vorrücken ließ am Schluss des Zweiten Weltkrieges und dadurch unerhörtes Unheil geschaffen und Ungerechtigkeit geschaffen wurde. In der Zeit haben die Deutschen, das wissen auch nicht alle, Amerika angeboten, wir stehen euch zur Verfügung und wollen diese kommende Gefahr mit euch vereint abhalten. Das wird dann natürlich hohen Lächeln abgeschlagen. Heute ist es beinahe so. Damals hat Russland, haben die russischen Generale, gesagt, was einmal aus dem Volkswagen des russischen Heeres ausgeladen wurde, das holt keiner mehr herunter. Und das war damals das Gesetz für die Nationen und für Israel. Wir verstehen jetzt, das heißt, und sie rauchten Wölfe, und sie töteten so viele Männer, und sie nahmen die Frauen und Mädchen als Sklavinnen mit, und sie nahmen das Vieh mit, und so weiter. Dass wir sagen, das ist ja eine schreckliche Räuberei, das ist ja fürchterlich, das will Gottes Volk sein und das will ein weiser, liebender Gott sein. Ausgeschlossen, weg damit. Das kann ich heute verstehen, wenn ich an solche Dinge denke, die mir auch oft in Sprechstunden vorgehalten wurden. Und so ist mit uns, wir fühlten in seinem Wort große Beute. Aufgrund des Sieges Christi in seinem Tod und Auferstehung sind uns unerhörte Schätze erobert worden. Und sie gehören uns, die beschlagnahmen wir, die ergreifen wir im Glauben, seinen Frieden und seine Freude und seinen Trost und die Gesundheit von Geist und Seele und Leib, das haben wir aufgrund des Todes in der Auferstehung Christi, die er erworben hat, die ist uns zugeteilt, aber die Beute, die dürfen wir nehmen und jeder Boden, auf den dein Fuß tritt, jeder Fußbreite Bodenstück, das gehört, der gehört euch, den sollt ihr haben, hat Gott gesagt. Wir müssen hier biblisch denken lernen. Wir denken da viel zu gefühlsmäßig, liberalistisch, demokratistisch, dummes Zeug. Wir haben die größte herrlichste Beute, denn Christus hat nicht nur uns erkauft für seine Herrlichkeit, er hat auch das ganze Weltall uns gegeben. Wir werden mit ihm das Allerbe, er, der große Gott, der seinen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn dahin gegeben hat, die Schmach des Todes, hat andere Wächten auferstehen lassen, sollte er uns mit seinem Sohn, in seinem Sohn, nicht das All schenken, aus Liebe zu eignen. Das ist die Beute, die wir ergreifen, aufgrund seines Lieges.
Es sei die Welt oder der Tod.
Leben oder Tod.
Ja. Alles ist euer.
Alles ist euer. Alles dient uns. Da kommen wir nachher. Das ist unser letzter zehnter Punkt. Das ist überwältigend. Ich hoffe, da euer Herz zu bewegen und zu erregen. Zu heiliger Freude. Ja. Wir sehen weiter. 7, Vers 11.
Ja.
Jawohl, Vers 11. 7, siebter Punkt, Vers 11. Da heißt es folgendermaßen. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, verhaftet, festgelegt, hineingeprägt. Zu dem Zweck, dass ich nicht wieder die Sündige.